Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die Frage wird einem ja manchmal gestellt: Was würdest du tun, wenn du wüsstest, morgen ist dein letzter Tag? Einige würden noch einmal ihre engsten Freunde oder Verwandten sehen wollen, andere schnell verreisen, wieder andere würden alles so lassen, wie es ist. Für manche Menschen ist diese Frage aber mehr als nur ein fiktives Gedankenspiel. Sie wissen, dass sie nur noch wenig Zeit zum Leben haben werden. Was passiert in diesen Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren? Sandra Löhr hat für ihr Feature Menschen getroffen, die davon erzählen. Die Zeit, die bleibt. Leben mit der Diagnose Tod.
Was soll ich nur tun? Ich habe das Gefühl, wertvolle Zeit zu vergeuden, sie mit Nichtigkeiten totzuschlagen. Wie verbringt man die Zeit, die einem bleibt? Oder ist es völlig gleich?
Noch nie waren Krankheiten, die zum Tode führen, so gut dokumentiert und erforscht wie heute. Und noch nie waren sie so gut behandelbar. Die moderne Medizin kann vielen Menschen, bei denen eine tödliche Krankheit, meistens Krebs, diagnostiziert wurde, noch eine lange, relativ beschwerdefreie Zeit möglich machen. Doch was passiert in dieser letzten Lebenszeit, in der die Patienten und ihre Angehörigen mit dem Wissen leben, dass der Tod unausweichlich ist, in absehbarer Zeit kommen wird?
Naja, es liegt auf der Hand, dass man sehr leicht verzweifelt ist. Was ich aber nicht gerne habe, weil ich, wenn das jetzt schon mein Ende sein soll oder die letzte Zeit, dann habe ich keine Lust, diese letzte Zeit mit Verzweiflung zuzubringen oder in Verzweiflung. Das lehne ich eigentlich ab. Aber das ist natürlich nicht ganz leicht, weil wenn man den Krebs in sich hat und man ist einfach sehr sensibel, wenn irgendwo was wehtut, dann denkt man gleich, jetzt fängt er an, jetzt frisst er mich auf. Und man braucht ein bisschen Vertrauen zu sich selbst.
Die Kranken müssen sich im Zeitraffer mit der Endlichkeit des Lebens auseinandersetzen. Aber eigentlich gelten die Fragen, die sich für sie jetzt stellen, ja für alle Menschen. Wie gehe ich mit der mir noch verbleibenden Zeit sinnvoll um? Wie will ich leben? Was ist mir wichtig? Wie will ich meine Beziehungen zu anderen Menschen gestalten? Was möchte ich noch klären oder für mich herausfinden? Und was soll von mir bleiben, wenn ich nicht mehr auf dieser Welt bin?
Bei dieser Krankheitssituation, wenn Menschen wissen, sie werden an der Erkrankung mit hoher Wahrscheinlichkeit sterben, aber haben eben doch noch Zeit. Also es dauert jetzt nicht 4 Wochen, sondern vielleicht 1 Jahr oder 2 Jahre oder 5 Jahre, ist das im Grunde genommen so ein Phänomen, was für die Wissenschaft auch neu ist. Auch wie gehen Menschen damit um? Kann ich das überhaupt verarbeiten?
Aber das gibt eben diese Gruppe und es gibt dann andere. Und das ist die kleinere Gruppe, wo Erstaunliches entsteht. Und diese existenzielle Auseinandersetzung, was mache ich denn in der Zeit, die mir noch bleibt? Die so zu unterstützen, dass wir eigentlich hinhören lernen. Was braucht der andere jetzt? Was braucht der Betroffene? Welche Fragen braucht er? Und nicht nur das möglichst optimale Reinträufeln von Chemotherapie oder auch die möglichst optimale Operation, die selbstverständlich gewährleistet sein muss, sondern eigentlich mehr das Abfragen, wo willst du noch hin? Was ist denn dir wichtig? Ja.
Wissen diese Menschen also etwas, was wir Gesunden noch nicht wissen? Ich treffe Marlies Maschewski, eine Frau Ende 60, in einem Berliner Café. Ihre grauen Locken kringeln sich über den Ohren und sie lacht schon bei der Begrüßung. Nie würde man auf den Gedanken kommen, dass diese lebendige und freundliche Frau schwer krank ist. Erst vor wenigen Monaten erfahren hat, dass ihr Darmkrebs nun unheilbar ist, sie nur noch palliativ behandelt werden kann.
Das ist ja auch das Merkwürdige. Man kriegt diese Diagnosen und man denkt, oh, jetzt musst du wirklich irgendwie dein Leben anders aufziehen und anders entwickeln und so. Und was tut man? Man geht einkaufen, man denkt, oh, was essen wir denn heute, was essen wir morgen? Man ärgert sich über den Mann oder über die Kinder, je nachdem. Man ist eigentlich so wie immer. Man wäscht die Wäsche und mitten im Wäschewaschen denkt man, ach, warum ist das alles jetzt so normal?
Marlies Maschewski hat eine weitere Behandlung abgelehnt. Nach etlichen Operationen, Bestrahlungen und Chemotherapien in den letzten Jahren hat sie nach der Diagnose unheilbar beschlossen, auf ihr Gefühl zu hören. Und das sagt ihr, dass sie ihr restliches Leben mit der Familie, mit ihren Kindern und Enkelkindern und auf Reisen verbringen möchte und nicht im Krankenhaus.
Also ich habe ja schon viele Reisen gemacht und ich habe auch viel gesehen, was ich mir so in der Jugend so vorgestellt habe, was ich sehen möchte. Und jetzt möchte ich aber noch Mittsommernacht erleben, dann noch Nordlicht, dann auch möglichst noch zu den Eisbergen und noch sehen, wie so ein Eisberg kalbt. Natürlich in entsprechender Distanz, nicht gleich neben mir. Ja, das habe ich mir jetzt noch vorgenommen, so solche Sachen. Ja. Ja, das sind so die Nebeneffekte von diesem, ich will jetzt leben, ich will jetzt was erleben und leben und mich nicht runterdrücken lassen. Und ich hoffe, es gelingt mir noch eine Weile. Ja.
Im Jetzt leben, akzeptieren, dass das Leben endlich ist. Das ist für die meisten Menschen schwierig. Denn obwohl wir alle wissen, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist, wir nicht unendlich Zeit haben, verdrängen wir diesen Gedanken im täglichen Leben. Konfrontiert mit einer unheilbaren Krankheit oder einer Infaustendiagnose, wie es Mediziner ausdrücken, geht das nicht mehr. Die Psychoonkologin Prof. Dr. Anja Mehnert von der Universität Leipzig forscht über diesen schwierigen Prozess bei unheilbar erkrankten Patienten.
Ist eine spannende Frage, warum wir das alle so schwer aushalten können, im Grunde genommen zu warten oder auch einfach nichts Aktives zu machen, weil die Lebensqualität für viele Patienten dann doch auch besser ist, als wenn man, sag ich mal, noch eine palliative Chemotherapie macht, weil manchmal den Patienten eben die Lebensqualität deutlich verschlechtert. Hat aber sicher, wie gesagt, was damit zu tun, dass es manchmal einfacher ist, die Situation auszuhalten, wenn ganz viel Aktivität herrscht.
Hallo, mal wieder da. Ja.
Ein paar Wochen später besuche ich Marlies Maszewski in ihrer Wohnung. Zusammen mit ihrem Mann Horst bewohnt sie eine großzügig geschnittene Wohnung in Charlottenburg. Nach hinten geht ein Balkon raus in den grünen Hinterhof. Bäume wiegen sich im Wind, ein paar Vögel zwitschern. Im Wohnzimmer hängt ein großes Foto. Es zeigt Sohn und Tochter und deren jeweils drei Kinder.
Da fällt mir das dann schwer, so über die Gefühle, ne, zu reden. Ich meine, gut, dass man in so ein schwarzes Loch fällt am Anfang, ja, das ist klar, ne? Aber so, wie soll ich sagen, diese Assoziationen, die fallen mir dann immer nur ein, wenn ich das aufschreibe.
Marlies Maszewski hat schon immer gerne geschrieben. Tagebuch, kleine Geschichten. Aber während dem jahrelangen Auf und Ab ihrer Krebserkrankung schreibt sie alles auf, was ihr so begegnet. Schreckliches, Schönes, Skurriles. Gespräche mit Ärzten und Zimmernachbarinnen. Den Schock, sich plötzlich um einen künstlichen Darmausgang kümmern zu müssen. Und sie erzählt von Freunden, die sich zurückziehen, mit der Begründung, dass sie mit dem Tod nicht umgehen können. Vor allem aber beschreibt sie ihre Gedanken und Gefühle als Patientin einer Hochleistungsmedizin, die bösartige Befunde auch einfach mal so zwischen Tür und Angel mitteilt. Seit der Diagnose unheilbar ist ihr das Schreiben noch wichtiger geworden. Sie will alles festhalten. Auch den Moment im Januar 2015, als der Arzt sie über das Rezidiv und die Metastasen in ihrem Bauchraum aufklärt.
Ich denke, ich höre nicht richtig und frage nach. Unheilbar. Ein Dolchstoß mitten ins Leben. Vorbei. Alles vorbei. Dabei fühle ich mich gut, habe Appetit, muss schon wieder aufpassen, dass ich nicht zunehme, bin nur ein wenig schwach beim Laufen. Will ich Chemotherapie? Will ich das überhaupt? Mir ist übel, das Herz rast, die Angst. Angst essen Seele auf, so ist es. Ich denke und denke und denke.
Und was die Patienten oder Menschen, die das erlebt haben, oft beschreiben, was wir auch im Alltag sehen, ist erstmal so ein Gefühlschaos, also ein Schockzustand, auch so ein ganzes emotionales Auf und Ab, so ein Unwirklichkeitsgefühl, auch so eine emotionale Taubheit vielleicht. Natürlich auch ganz viele Abwehrmechanismen, Verleugnung, Verdrängung. Das ist ja auch das, was Ärzte manchmal beschreiben, dass sie sagen, ja, ich habe die Diagnose und das alles mitgeteilt, aber der Patient oder die Patientin erinnert es gar nicht. Und sozusagen, was bedeutet die Diagnose für mein Leben? Das braucht einfach Zeit.
Bin ich denn verrückt? Ich habe noch keine Lust zu gehen, ich will noch leben. wenigstens noch Paris mit Fabienne, wenigstens noch die Einschulung von Lilly, wenigstens noch 3 Wochen in den Süden, wenigstens noch den Frühling, den Sommer, den Herbst und Weihnachten und dann noch die Kinder aufwachsen sehen und leben, leben und leben und genießen. Herrgott nochmal, ist das denn zu viel verlangt? Dann aber fallen mir die kleinen Kinder ein, die jungen Erwachsenen, die an Krebs erkranken, bevor sie etwas vom Leben gehabt haben. Ich hatte schon ein Leben. In meinem Buch des Lebens fehlen nicht mehr viele Kapitel. Und diese Krankheit ist ein Kapitel mehr. Nur nicht undankbar sein. Diese Erfahrung mit allen Sinnen mitnehmen und nicht aufgeben. Aber vielleicht ist ja gar nichts. Ich hätte gern ein Wunder.
Sich an den Gedanken auch einfach zu gewöhnen, es braucht einfach Zeit. Man kann so ein bisschen, werden die Abwehrmechanismen manchmal bezeichnet als das Immunsystem der Psyche, was ein ganz schönes Gleichnis ist, weil es so beschreibt, dass eben das, was einen erstmal überfordern würde, dass die Psyche oder die Seele erstmal dafür sorgt, dass man das eben abwehrt zum Beispiel oder verleugnet.
Während Marlies Maschewski vorliest, sitzt ihr Mann Horst neben ihr am Küchentisch und hört aufmerksam zu. Auch für ihn ist die Situation nicht leicht. Oft weiß er nicht, wie er sich verhalten soll. Seine Frau möchte in der nächsten Zeit noch viel reisen. Gerade planen sie einen Urlaub mit den Kindern und Enkelkindern in Bayern. Im Frühling waren sie in Paris. Im Herbst soll es nach Barcelona gehen.
So eine Diagnose, wie die Mann ist so damit umgegangen, ob sie schweigt, ob sie spricht. Ich glaube, ich hätte erst mal nur unter den Tisch gesessen, wie ein kleiner Hund, der gebrüllt wird. Und sie hat da tapfer und... Da habe ich gedacht, Mensch, die Frau ist ja wirklich, da staune ich bei so einer Diagnose. Und da habe ich gesagt, wollen wir denn wirklich jetzt nach Paris? Ja, jetzt muss ich es machen. So, ne? Da ist ja nicht die Abneigung dagegen, sondern die Ängstlichkeit meinerseits. Hoffentlich geht das gut.
Manchmal, so spürt man, würde sich Horst Maschewski wünschen, seine Frau hätte nicht so eine Reiselust und nicht so einen Lebenshunger, würde nicht so unbedingt vorwärts stürmen. Er hat oft Angst, dass sie sich übernimmt, sich in Situationen bringt, wo es schwer wird, sofort ärztliche Hilfe zu finden. Etwa wenn Blutungen wieder plötzlich auftreten. Ortswechsel, Brunsbek. Ein kleiner Ort bei Hamburg. Bauernhöfe wechseln sich mit flachen Feldern und Einfamilienhäusern ab. In einem dieser Häuser wohnt Hans-Jürgen Lenz mit seiner Frau Maria. Statt einem Gartenzaun begrenzt eine Mauer aus Findlingen das Grundstück. Im Wohnzimmer fällt der Blick sofort auf die rundherum verglasten Wände des Wintergartens, die den großen, üppig mit Blumen bepflanzten Garten optisch ins Haus holen. Innen und außen, Natur und das Hausinnere vermischen sich hier. Der pensionierte Lehrer weiß seit 1,5 Jahren, dass sein Krebs unheilbar ist, er nur noch palliativ behandelt werden kann.
Machapara, ja. Machapara. Das ist das Dorf.
Da haben sich die Josefsschwestern in Machapara die erste Niederlassung gebaut.
In dem Staat.
Ja. Und sie haben das alles mit Eisenzäunen oder mit abgesperrt wegen der Elefanten.
Nachts kommen die dann hauptsächlich.
Hans-Jürgen Lenz geht es heute nicht so gut. Vor ein paar Tagen hat er wieder eine Chemotherapiebehandlung hinter sich gebracht, die ihn sehr geschwächt hat. Das Gespräch mit mir will er deswegen doch lieber im Liegen in seinem kleinen Arbeitszimmer nebenan führen und nicht im Wohnzimmer. Über seiner Liege hängt ein großes Bild mit indischen Motiven. An der gegenüberliegenden Wand die Fotos seiner Kinder und Enkelkinder. 15 Jahre lang hat er eine indische Hilfsorganisation der Kirche unterstützt, die er selber mit aufgebaut hat. Hat Gelder in seiner Schule und in der Gemeinde gesammelt. Im letzten Herbst ist Hans-Jürgen Lenz noch einmal nach Indien gefahren, trotz seiner Diagnose und trotz der Strapazen, die eine solche Reise schon für Gesunde bedeutet. Der Flug nach Kalkutta, dann 12 Stunden Zugfahrt durch das Landesinnere, zum Schluss noch stundenlang mit dem Jeep durch den Urwald.
Ich wollte einfach auch noch mal sagen, dass es das letzte Mal ist, dass ich nach Indien komme. Und dass ich auch nicht mehr in der Lage bin, mit voller Kraft daran zu arbeiten. Ich habe versucht, in der Gemeinde jemanden zu finden, aber die katholischen Gemeinden sind auch oft vom Alter durchsetzt. Und da gibt es kaum junge Leute, die sich diese Zeit nehmen, um das überhaupt zu machen.
Hans-Jürgen Lenz war es wichtig, sich noch einmal mit eigenen Augen davon zu überzeugen, dass sein gesammeltes Geld etwas Sinnvolles bewirkt hat, seine jahrelange Arbeit auch in Zukunft anderen Menschen zugutekommen wird. Mit den Spenden wurde unter anderem ein Internat für 80 indische Mädchen gebaut.
Die meisten Organisationen, die das sponsern, sind halt größere. Ich bin mehr oder war mehr so ein Einzelkämpfer oder wir waren zu dritten Kämpfer, aber das habe ich immer gesagt, ich wollte gerne sehen, konkret, was habt ihr mit dem Geld gemacht und schickt mir doch mal ein Foto von dem Brunnen oder ein Foto, was weiß ich, wovon auch immer. Und dann konnte ich das eben ganz konkret zeigen, was mit dem Geld passiert ist.
Ja, und ich bin einmal da gewesen, habe mir das alles angesehen und fand das auch sehr beeindruckend. Also ein Schwesternhaus, die eine Schule haben, die eine Kirche und ein Internat für Mädchen. Denn die sind dann zu Fuß aus dem Busch gekommen und sind 4-5 Stunden unterwegs. Und da haben die Schwestern gesagt, wir machen ein Mädcheninternat. Und diese Orte, die haben wir dann besucht. Und da haben sich die Menschen natürlich sehr, sehr gefreut und haben ihre Trommeln rausgeholt und haben ein Essen zubereitet. Also das war ganz toll.
Da fing das schon an, dass die Metastasen schon ausgebrochen waren. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, Chemotherapie zu machen. Aber die bekommt mir halt eben nicht gut. Dann ging es sowas von bergab, dass ich ja im Prinzip auch damit rechnen muss, dass meine Tage gezählt sind.
Supportiv in der Palliativsituation sagen die meisten immer, oh nee, damit will ich nichts zu tun haben. Und das ist eigentlich total schade, weil erstmal werden wir alle irgendwann in dieser Situation sein. Also wenn alle irgendwann sterben und wenn alle uns in irgendeiner Form mit dieser Situation des Sterbens auseinandersetzen. Und ich glaube, dass das uns als Gesellschaft extrem bereichern würde, wenn wir einfach die Menschen, denen es im Moment so geht, auch mehr wahrnehmen und denen auch eine Stimme geben und das nicht immer so dieses, ah, damit will ich nichts zu tun haben.
Hans-Jürgen Lenz ist jetzt erschöpft. Er möchte eine längere Pause machen, sich vom vielen Sprechen ausruhen. Mit seiner Frau Maria gehe ich ins Wohnzimmer. Man merkt ihr an, dass es auch für sie nicht einfach ist. Und doch bemüht sie sich um pragmatische Gelassenheit. So wie ihr geht es vielen Angehörigen von unheilbar erkrankten Patienten. Sie müssen, wollen stark sein für den Partner und bekommen oft selber viel zu wenig Hilfe und Unterstützung.
Von dem Arzt will er dann so ganz konkrete Dinge eben wissen. Wie lange lebe ich noch? Ja, weiß man das? Oder auch jetzt, wenn es ihm so schlecht geht, sagt er, ruf den Arzt an. Sagen Sie, was soll der Arzt sagen? Der gibt dir die Medikamente und die müssen wirken und alles andere musst du aushalten, sage ich jetzt mal. Und ich auch.
Ich mache meinen Frieden mit dir, du großer Gott. Ich nehme, was du mir bieten kannst, Leben oder Tod. Ich will mich nicht mehr drängeln, will mich nicht verpissen, und wer mich angeschissen hat, will ich auch nicht mehr wissen. So fülle meinen Becher, ich trinke ihn bis zur Neige, gib mir schon mein Kreuz oder eine Geige.
Überall neben den Wegen sind Blumen gepflanzt. Zwischen den Bäumen glitzert das Wasser der Havel. Aus der Ferne sieht es so aus, als würde der Wind die kleinen Segelboote darauf vor sich her pusten. Hier auf dem weitläufigen Gelände des Berliner Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe ist die Palliativstation genau über der Geburtsstation untergebracht. Anfang und Ende sind hier nicht voneinander getrennt, sondern wie in einem Kreislauf miteinander verwoben. Im Nebengebäude hat Dr. Christian Grah sein Sprechzimmer. Er ist Lungenonkologe und sehr oft muss er seinen Patienten beibringen, dass ihre Krankheit nicht mehr heilbar ist, ihre Lebenszeit begrenzt ist, der Tod sehr bald kommen wird. Obwohl es an Symptomen oft nicht viel mehr als einen hartnäckigen Husten gibt. Trotzdem, so sagt er, sieht er sich nicht als Sterbebegleiter, sondern eher als Geburtshelfer.
Mit jedem Jahr erlebe ich immer stärker, welcher Vorzug das ist, Menschen zu helfen, diese Sinnfragen stellen zu üben. Ja, also Geburtshelfer dafür zu sein, ein Stück weit. Also Geburtshelfer für den eigenen Sinn im Leben, in dieser wirklich schwierigen Krisenphase. Ja, aber es ist für mich wirklich so, dass ich die Erfahrung habe, nicht die Überzeugung, sondern die Erfahrung, dass, wenn das gelingt, dass eine Neugeburt der eigenen Persönlichkeit ist.
Eine Neugeburt angesichts des Todes? Das anthroposophische Krankenhaus Havelhöhe versteht sich nicht als alternative Medizineinrichtung. Auch mit Esoterik hat das hier alles nichts zu tun. Die Basis der klinischen Arbeit ist hier die ganz normale, klassische Onkologie. Daneben wird aber versucht, die Selbstheilungskräfte und die Ressourcen des Patienten zu stärken. Ob mit Homöopathie, Psycho, Mistel oder einer Maltherapie, es zählt, was dem Patienten gut tut und was er selber will. Und ihn dabei zu unterstützen, nicht nur seine Krankheit zu sehen, sondern den Blick aufs Leben zu richten. Auch und gerade, wenn die Lebenszeit begrenzt ist.
Dass eben diese Zeit, die noch bleibt, jetzt eine Kondensation ist von Lebenszeit und dass man die ermöglichen muss, auch die Kondensation. Das finde ich schon. Dennoch ist es für mich ein wichtiges Motiv im Begleiten von Patienten, die eine endliche Lebenszeit, viel endlichere, als sie sich eigentlich vorgestellt haben, vor sich haben. Dass irgendwo man in sich fühlen lernt, es geht nicht nur um Quantität. Das wiederum wirft natürlich uns, auch also mir jedenfalls persönlich, auch immer wieder diesen Spiegel vor, was ist eigentlich wichtig in meinem Leben?
Dr. Grah ist das Thema wichtig. Er hat sogar ein Buch darüber geschrieben mit vielen Fallbeispielen seiner Patienten. Kommunikation bei Lungenkrebs heißt der etwas sperrige Titel. Seiner Meinung nach sollen Patienten Fragen stellen, sich einmischen, mündig werden, kritisch hinterfragen, was nötig ist und was nicht. Auch und gerade angesichts ihres nahenden Todes sollen sie sich nicht einer Hochleistungsmedizin als Objekt ausliefern, die noch viel zu oft und trotz aller Fortschritte in der Palliativmedizin die Lebensqualität aus dem Blick verliert, sondern die Patienten sollen die Zeit, die bleibt, bewusst leben.
Ich habe einen wichtigen Patienten, für mich wichtigen Patienten, den sehen Sie hier hinter mir, an diesem Poster, das ist Christoph Schlingensief. Der hat uns dieses Poster gemacht.
Auch der Regisseur und Künstler Christoph Schlingensief wurde hier in Havelhöhe behandelt, wie er es in seinem Buch »So schön wie hier kann's im Himmel gar nicht sein« – Tagebuch einer Krebserkrankung – beschrieben hat. 2010 starb er. Die letzten 2 Lebensjahre gehörten zu seinen produktivsten. Unter anderem initiierte er das Operndorf in Burkina Faso. Heute, 5 Jahre nach seinem Tod, lebt das Operndorf. Es gibt eine Schule, eine Krankenstation und immer wieder Kooperationen mit deutschen und afrikanischen Künstlern. Dr. Grah erinnert sich an die Gespräche mit Christoph Schlingensief.
Er sagt, es gehen wieder Antennen an. Das ist auch ein Begriff von Beuys, den er übernommen hat. Beim Kranken fangen Antennen wieder an zu funken, die stumm waren. Und mit diesen Antennen baut er als Kranker an der Gesellschaft mit. Bei ihm war das dann so konkret, er sagt, eigentlich muss ich dahin gehen, wo die Menschheit herkommt und muss gucken, wie kann ich da was Gesundendes hinbringen. Aber nicht, indem ich als der Weißnasentyp hingehe und der Besserwisser, sondern indem ich helfe, dass die in ihrer Kreativität an sich selber wieder anschließen. Genau, das ist halt eine geistige Dimension und die ist eben nicht sterblich. Da bin ich sozusagen auf der Ebene der Nichtsterblichkeit, ja. Nicht? Und das ist bei Lieschen Müller natürlich nicht so wie bei Christoph Schlingensief, aber es ist da und das muss man sehen lernen.
Bei vielen unheilbar erkrankten Patienten sind die Veränderungen etwas feiner. Sie finden eher im Privaten statt, haben aber manchmal nicht weniger Wirkung. Darauf deuten auch die ersten Forschungsergebnisse von Professor Dr. Anja Mehnert hin, die in einer groß angelegten Studie seit 2011 die Situation und die Bedürfnisse von Palliativpatienten untersucht. Die meisten möchten die Zeit, die ihnen noch bleibt, möglichst sinnstiftend für sich selber verbringen. Das heißt, Zeit mit dem Partner, mit Kindern und Freunden zu haben. Letzte Dinge klären, die Natur und den ganz normalen Alltag bewusster erleben. Große Reisen oder große Veränderungen kommen eher seltener vor. Und nur den wenigsten geht die Quantität vor Qualität, wenn es um lebensverlängernde Therapien geht.
Was man vielleicht sagen muss, es gibt auch kein richtig und kein falsch. Also jeder ist unterschiedlich und wir selber wissen auch nicht, wie wir selber reagieren würden. Also ich kann jetzt auch sehr klug daherreden von Lebenssinn, aber wenn ich krank wäre, ich wüsste auch nicht, ob ich vielleicht nicht auch von einem Arzt zum anderen gehen würde und vielleicht doch das Möglichste versuchen.
Danke. Ist das ein Doppelter? Nee. Ja?
Ja.
Wow, danke. Macht mich glücklich, hoffentlich.
Manchmal passiert es aber auch, dass jemand sein Leben unbedingt einfach so weiterleben will wie bisher. Vielleicht, weil er schon seinen Sinn des Lebens gefunden hat. Im Augenblick zu leben und das zu tun, was einem Spaß macht. Johannes Bauer ist so ein Mensch. Er ist ebenfalls ein Patient von Dr. Gra. Ich treffe einen schlanken, liebenswürdigen Mann Anfang 60, der ohne zu zögern und sehr offen über seine unheilbare Krebserkrankung spricht.
Der Gedanke Tod ist näher. Und ich habe mich viel mehr damit beschäftigt als früher. Früher habe ich immer einfach gelebt und Tod verdrängt, wie jeder andere Mensch auch, soweit wie es geht. Und er ist seitdem gegenwärtig in meinem Denken, was er früher ganz bestimmt nicht war. Das heißt aber nicht, dass ich anders lebe deswegen. Das hat eigentlich keinen Einfluss auf mein Leben. Das hat bloß auf mein Denken Einfluss. Ja, ich habe den Vorteil, dass ich von diesem Krebs nichts merke. Also er macht mir keine Probleme. Er ist da und wächst, aber er lässt mich in Ruhe. Ich kann normal arbeiten und das nutze ich natürlich aus. Ich bin Musiker seit vielen Jahren und habe nie was anderes sein wollen und ich habe auch überhaupt keine Lust, das ausgerechnet jetzt aufzugeben. Jetzt, wo es nicht mehr lange geht, will ich beim besten Willen nicht was anderes tun. Musik interessiert mich und das möchte ich auch, solange es geht, machen.
Ein paar Tage später gibt Johannes Bauer ein Jazzkonzert im Berliner Club B-Flat. Es ist voll. Viele Leute drängeln sich an den kleinen Tischen. Johannes Bauer muss viele Menschen begrüßen. Manche umarmen ihn sehr lange. Doch er lacht, ist freundlich. Ein weißhaariger Mann, der nicht viel Aufhebens von sich macht. Nächste Woche geht es nach Wien, dann wieder Berlin, danach Oslo, Budapest und schließlich noch ein Konzert in Holland. Urlaub macht er nicht. Urlaub ist für ihn, wenn er 2 Wochen am Stück zu Hause schlafen kann, sagt er.
Ja, die Musik hilft natürlich. Das hilft, weil man hat auch eine Aufgabe, und auf die ich immerhin auch arbeite. Ich muss ja auch üben. Ich bin Posaunist, also Posaune ist ein Fleißinstrument. Man muss immer was tun, egal wie lange man das schon tut. Man muss einfach fit sein, die Muskulatur trainieren und das hilft mir sehr. Man braucht auch Kraft. Und auch bei der Musik, die ich spiele, ich bin Free-Jazz-Posaunist, da geht es sowieso auch so ein bisschen um Energie. Es ist eher eine Art Hochleistungssport am Instrument. Und das, solange es mir gelingt, hilft mir das.
Das Konzert beginnt. Johannes Bauer steht mit seinen Bandkollegen auf der Bühne. Und während er spielt, schließt er die Augen. Und irgendwann hat man tatsächlich das Gefühl, als würde er mit seiner Posaune verwachsen. Die Musik fließt zusammen, ist ganz Augenblick. Man kann es auch Trance, Rausch oder spirituelle Energie nennen. Es ist das Jetzt, das Einzige, was zählt.
Mache meinen Frieden mit dir, du großer Gott. Ich nehm, was du mir bieten kannst, Leben oder Tod. Ich will mich nicht mehr drängen und will mich nicht verpissen. Und wer mich angeschissen hat, will ich auch nicht mehr wissen. So fülle meinen Becher, ich trinke ihn bis zur Neige und gib mir schon mein Kreuz. Oder eine Geige.
Nachtrag: Johannes Bauer gibt weiterhin überall in Europa Konzerte. Bis in den Januar 2016 ist er ausgebucht. Marlies Maschewski plant ihre Reise zum Nordlicht und zu den kaltenden Eisbergen. Hans-Jürgen Lenz hat sich wieder erholt von seiner Chemotherapie. Es geht ihm etwas besser.
Die Zeit, die bleibt, Leben mit der Diagnose Tod, ein Feature von Sandra Löhr. Es sprach Bettina Kurt, Ton Hermann Leppich, Regie Clarisse Cosset, Redaktion Martin Hartwig. Die Sendung können Sie noch einmal hören oder nachlesen auf deutschlandradiokultur.de. Selbsthilfegruppe, Wirtschaftslobby oder Zwangsverband? Manche Unternehmen wehren sich dagegen, Teil der großen Industrie- und Handelskammer zu werden. Warum, hören Sie morgen ab 19.07 Uhr in den Zeitfragen aus Wirtschaft und Umwelt. Ich bin Johannes Nichelmann, Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.